Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Schweiz nach dem Hochwasser. Die Lage entspannt sich an vielen Orten. Die Aufräumarbeiten sind im Gang und die meisten Verkehrsverbindungen sind wiederhergestellt. In Deutschland fordern Unwetter 2 Todesopfer. Die Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe LSVA verschoben. Der Bund erfüllt den Wunsch der Transportbranche und lässt sich 100 Millionen Franken entgehen. Die Angst vor der Al-Qaida in Bosnien. Die bosnische Regierung will radikal-islamische Missionare und Söldner aus dem Land schicken. Und braucht die Schweiz ein weiteres AKW? Die Diskussion aus Sicht von AKW-Angestellten und eines Atomkraftgegners. Im Brennpunkt um 13 Uhr aus Gösgen. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christian Löscher.
Die Hochwasserlage in der Schweiz hat sich an verschiedenen Orten leicht bis deutlich entspannt. Allerdings bleiben viele Wasserstände äußerst kritisch. Die Übersicht mit Patrick Wöser.
Die Pegel der meisten Schweizer Gewässer stehen immer noch weit über der Hochwassergrenze. Der Wasserstand ist aber überall weitgehend stabil bzw. sinkt langsam ab. Die meisten Seen haben den höchsten Pegel letzte Nacht überschritten. Eine historische Höchstmarke hat dabei der Bieler See erreicht. Er steht zurzeit immer noch rund 30 cm über der Schadengrenze. Angespannt ist die Lage immer noch am Thunersee im Berner Oberland. Der Seespiegel liegt stabil, 15 cm über der Schadengrenze. Beruhigt hat sich die Lage im Kanton Jura. Gestern seien die Verhältnisse chaotisch und sehr beunruhigend gewesen, erklärt der Chef des Bevölkerungsschutzes des Kantons Jura, namentlich in der Region Delsberg. Die Hauptstraße nach Basel sei zwar immer noch unterbrochen, sonst habe sich die Situation normalisiert. Im ganzen Land haben die Aufräumarbeiten begonnen, mehrere Haushaltungen sind immer noch unbewohnbar. Bereits heute lässt sich sagen, dass in den letzten Tagen in der Schweiz an Gebäuden Schäden von 50 bis 60 Millionen Franken entstanden sind. Am stärksten betroffen sind laut Gebäudeversicherung die Kantone Solothurn, Aargau, Luzern und Basel-Landschaft. Die Schweizerische Hagelversicherung rechnet zudem mit Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen von über 5 Millionen Franken.
Die wichtigsten Verkehrsverbindungen sind wieder intakt, mit Ausnahme der Straße Delsberg-Laufen, des Col du Pion vom Berner Oberland nach Aigle, Wolhusen-Menznau und der Bahnlinie Bern-Freiburg. Sie musste nach wenigen Stunden wieder gesperrt werden, wegen des instabilen Geländes in Flamatt. Die direkten Züge Zürich-Bern-Genf verkehren über Biel-Neuenburg. Der Regionalverkehr wird mit Bussen aufrechterhalten. In Nordwestdeutschland haben Unwetter 2 Todesopfer gefordert. Am Oberrhein unterhalb von Basel wird der Pegel in den nächsten Stunden tiefer liegen als zunächst befürchtet, einen halben Meter tiefer als 1999. Kräftige Regenfälle haben auch in Österreich zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Besonders betroffen sind Wien und Niederösterreich. Am Wiener Flughafen konnten Flugzeuge zeitweise nicht starten. Der Bund kommt dem Transportgewerbe entgegen. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA wird für einen großen Teil der Schweizer Lastwagen weniger stark angehoben als ursprünglich geplant. Dem Bund entgehen so mindestens 100 Millionen Franken. Trotzdem ist die Branche nicht zufrieden. Rolf Kamenzind.
Konkret geht es um die Lastwagen, die die Abgasnorm Euro 03 erfüllen. Bis jetzt zählten sie zur Kategorie der saubersten Fahrzeuge, für welche der niedrigste Abgabesatz angewendet wurde. Geplant war, diese Fahrzeuge in die nächst schlechtere Kategorie einzuteilen. Die Schwerverkehrsabgabe für diese Lastwagen wäre darum um mehr als 20% teurer geworden. Zur Hälfte wegen der generellen Erhöhung der Abgabe auf das Jahr 2008, wie es mit der Europäischen Union vereinbart wurde. Zur anderen Hälfte eben wegen dieser umweltpolitisch begründeten Umklassierung. Dagegen wehrte sich die Wirtschaft vehement. Das Bundesamt für Verkehr verschob die Umklassierung deshalb um ein Jahr. Wie Michael Girken, Direktor des Nutzfahrzeugverbandes gegenüber Schweizer Radio Dieres sagte, ist die Wirtschaft damit aber nicht zufrieden. Sie hätte einen Aufschub um 4 Jahre erwartet. Definitiv entscheiden wird der Bundesrat im Herbst.
Rolf Kamenzind. Trotz des Regenwetters ist die Schweizer Hotellerie im Hoch. Im Juni wurden 3,2 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Das sind fast 5,5% mehr als im Vormonat. Das erste Halbjahr brachte eine Zunahme von 3,5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2006. Der Erfolg ist vor allem ausländischen Gästen zu verdanken. Wie bereits im April und Mai war auch im Juni wiederum Zürich sehr beliebt. Die FDP fordert, dass erwerbstätige Mütter finanziell nicht länger benachteiligt werden. Steuererleichterungen müsse es geben für Alleinerziehende und Familien, in denen beide Eltern erwerbstätig oder in Ausbildung sind. Nach dem Willen der FDP sollen finanzschwache Eltern zudem Gutscheine für die externe Betreuung von Kindern erhalten. SVP-Nationalrat Toni Brunner kandidiert für den Ständerat. Toni Brunner tritt gegen die beiden bisherigen Erika Forster von der FDP und Eugen David von der CVP an. Die St. Galler SVP beteiligte sich bereits bei den letzten und vorletzten eidgenössischen Wahlen an den Ständeratswahlen ohne Erfolg. Toni Brunner präsidiert die SVP St. Gallen und ist im Vizepräsidium der SVP Schweiz. Die SVP-Delegierten müssen Brunner am 15. August noch nominieren, was als Formsache gilt. Ein Großbrand hat Teile der berühmten römischen Filmstudios Cinecittà zerstört. Das Feuer brach in den Filmbauten für die bisher teuerste Fernsehproduktion aus, die Serie Rom, die zurzeit auch im deutschen Fernsehen gezeigt wird und welche die Zeit von Julius Caesar erzählt. Das Feuer brannte auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern.
12.37 Uhr, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Nach den Überschwemmungen werden Keller ausgepumpt und Straßen vom Schlamm befreit, bis der Modergeruch verschwindet. Aufräumarbeiten im Baselbieter Städtchen laufen. Aus dem Hochwasser von 2005 hat man Lehren gezogen, sie aber nicht überall umgesetzt. In Obwalden zum Beispiel, zum Ärger der Bevölkerung. Dann radioaktives Material in der Aare. Gefährlich sei das nicht, sagt das Bundesamt für Gesundheit. Börsen mit Abwärtstendenz. Wann bremst das die Wirtschaft ab? Fragen wir unseren Aktienspezialisten. Solisten mit Herdentrieb. Wieso spielen am wichtigsten Schweizer Klassikfestival Einzelgänger auf einmal gern in einem Orchester? Um 13 Uhr heißt es zum letzten Mal Brennpunkt. Heute aus Gösgen, aus dem Atomkraftwerk und vor dem Zaun. Das Diskussionsthema: ein weiteres AKW für die Schweiz, ja oder nein? Vom Hochwasser besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde das Baselbieter Städtchen Laufen. Der historische Kern stand gestern bis zu einem Meter unter Wasser. Bewohner waren in ihren Häusern eingeschlossen. Ausgelaufenes Öl verpestete die Luft. Am Abend ging das Wasser allmählich zurück. Und jetzt beginnt das Aufräumen. Laufen am Tag danach, Caroline Türkauf.
Die schmucke Beschaulichkeit und das emsige Treiben, das normalerweise in den vielen Einkaufsläden im Städtchen herrscht, ist weggespült. Die Pflastersteine sind mit einem Schlammteppich zugeklebt. Es riecht modrig. Das Wasser aus den Kellern und Läden zu bringen, sei jetzt das Wichtigste, sagt der stellvertretende laufende Feuerwehrkommandant Roland Stegmüller.
Also im Moment ist es so, dass wir versuchen, die Keller wasserfrei zu bringen, also die Keller auspumpen. Und dann werden wir anfangen, mit Material, das nicht mehr zu brauchen ist, zu entsorgen, also im Mulden abzuladen und dann das fachgerecht zu entsorgen.
Über 80 Angehörige von Feuerwehr und Zivilschutz stehen im Einsatz. Sie tragen die Besitztümer der Ladenbesitzer in die vielen Container, die in der Gasse stehen. Viele der Ladenbesitzer stehen selber noch unter Schock. Bis jetzt habe sie keine Zeit gehabt, über den Schaden des Hochwassers nachzudenken, sagt Annette Negerlin, die in der Altstadt erst vor kurzem ihre Modeboutique eröffnet hatte.
Also ich kann es noch nicht genau sagen. Wir haben jetzt im Pressier auch mal alles rausräumen. Ich kann es noch nicht sagen, ich stand selber noch unter Schock. Wirklich keine Ahnung.
Über das Ausmaß der Schäden gibt es bis jetzt noch keine Angaben. Sie sind aber bestimmt grösser als beim letzten Unwetter von 1973. Damals belief sich die Schadenssumme auf gut 10 Millionen Franken. Die Tatsache, dass Laufen schon einmal überschwemmt wurde, bewirkt bei vielen Laufern auch gesunden Pragmatismus. Sie wollen nicht klagen und schauen vorwärts. So auch Bruno Köninger, Besitzer eines Bestattungsunternehmens.
Was wollen wir machen? Das ist Naturgewalt und da können wir eigentlich nicht gross etwas machen dagegen. Weil das Gleiche ist schon mal 1973 passiert. Das habe ich auch schon gesehen. Und ich meine, man hat dort schon Regulierungen gemacht vom Bach. Leider ist das jetzt passiert, aber es wird wieder neu gemacht und wir werden auch weitermachen in Laufen.
Die Behörden gehen davon aus, dass die Bewohner der Altstadt am Abend wieder mit Strom versorgt sind. Bis in der Laufener Altstadt aber wieder der Alltag einkehrt, wird es noch lange dauern. Susi Sarner, eine Bewohnerin der Altstadt, die gestern stundenlang in ihrem Haus eingesperrt war, hat eine Idee, wie der Alltag wenigstens ein bisschen schneller zurückkommen könnte.
Wenn alle Leute, die gestern sich schauen, jetzt können wir helfen, rausräumen, dann wären wir aber alle viel schneller fertig.
Aus Bericht, der auslaufende Bericht von Caroline Türkauf. Die vergangenen Tage zeigen, Hochwasserschutz ist nötig und auch wirksam. Maßnahmen, die nach 2005 eingeleitet worden sind, haben an einigen Orten Schlimmeres verhindert. Viele Hochwasserschutzprojekte sind allerdings noch nicht umgesetzt und darum Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen. Zum Beispiel im Kanton Obwalden, wo Sarnersee und Sarne A jetzt wieder über die Ufer getreten sind und wo der Unmut wächst. Marlies Zehnder.
Nein, nicht schon wieder. Dieser Gedanke ging in den letzten Tagen so manchen Menschen im Kanton Obwalden durch den Kopf. Wieder schwoll die Sarner A bedrohlich an, ebenso stieg der Pegel des Sarnersees. Anwohner und Anwohnerinnen hatten unruhige Stunden. Erinnerungen an die massiven Überschwemmungen und grossen Schäden von 2005 wurden wieder wach.
Es ist mir richtig schlecht gegangen. Es ist alles wieder raufgekommen. Ich bin dann auch alle Stunden ans Internet schauen, wie der Pegelstand wächst. Wenn es so weitergegangen wäre und die Niederschläge gekommen wären, die man erwartet hat von den Meteorologen, hätte es vermutlich bis am Morgen gelangen zum Überschwemmen.
Das erneute Hochwasser ging im Obwaldner Hauptort Sarnen glimpflicher aus als jenes vor 2 Jahren. Man sei mit 2 blauen Augen davongekommen, hört man im Dorf. Unüberhörbar ist aber auch der Ärger. Der Schutz vor Hochwasser sei ungenügend, kritisieren diese Frauen.
Der heisst immer, wir müssen Notmaßnahmen treffen im Industriegebiet. Ja, aber Privatpersonen muss man scheinbar nicht schützen, oder? Die sind zu wenig wichtig. Kommt mir vor, wie wenn wir niemand wären. Die Behörde hat nichts gemacht. Überhaupt nicht.
Ihre Forderung ist unmissverständlich. Es soll vorwärts gehen mit den Schutzprojekten. Der Kanton will in den nächsten Jahren 250 Millionen Franken in den Schutz vor Naturgefahren investieren. Zum Beispiel soll der Fluss die Sarner A verbreitert und tiefer gelegt werden. So könnte Meerwasser abfließen und Überschwemmungen verhindert werden. Diese Pläne jedoch passen in Sarnen nicht allen.
Das Volk ist da nicht einverstanden, was sie da machen wollen. Wir haben Unterschriften gesammelt. Gegen das Projekt, das sie hier machen. Da würde auch viel Land zum Teufel gehen und das würde auch wüst werden.
Die Gegner wollen einen Entlastungsstollen im Berg, damit das Wasser vom Sarnersee in den Wichelsee abgeleitet werden könnte. Diese Pläne wurden diskutiert, aber wieder fallen gelassen, weil sich der Bund weigerte, die höheren Kosten mitzutragen. So schwenkte die Obwaldner Regierung auf die günstigere Variante um. Die böte ebenso viel Schutz und weniger Risiken, argumentiert Baudirektor Hans Matter und erklärt weiter, wenn am Berg gebaut werde.
Da kann ein Projekt unheimlich verteuern und nachdem der Bund gesagt hat, dass wenn der Kanton Obwalden auf diese Bergvariante geht, dann geht er allein dahin, dass der Bund dann keine Mitverantwortung übernimmt.
Obwalden will das finanzielle Risiko nicht alleine tragen. Fragt sich, ob da etwa beim Hochwasserschutz bewusst gespart wird, um die anstehenden Steuersenkungen durchzubringen. Baudirektor Matter verneint.
Die Steuerstrategie war bei dieser Entscheidfindung überhaupt kein Thema. Wir haben eine Gesamtsicht und innerhalb von dieser Gesamtsicht hat uns dann dazu gebracht, von dieser Bergvariante abzukommen.
Ob die Obwaldner und Obwaldnerinnen ebenso denken wie die Regierung, wird sich zeigen. Im November kommt es zur Abstimmung über einen 6-Millionen-Kredit, damit am günstigeren Schutzprojekt weitergeplant werden könnte.
Radioaktives Wasser kommt in die Aare. Wie das Paul-Scherrer-Institut mitteilt, muss es wegen einer Panne in den kommenden Wochen verstrahltes Wasser in die Aare ablassen. Aus Sicht von Umweltpolitikern ist das eine schlechte Sache. Beim Bundesamt für Gesundheit wird aber darauf hingewiesen, dass die Belastung der Bevölkerung durch radioaktive Stoffe insgesamt eher abnehme. Marcel Jecke.
Eine Anlage des Paul-Scherrer-Instituts, mit der für Forschungszwecke schnelle Neutronen hergestellt werden, ist leckgeschlagen. Ein paar Liter radioaktives schweres Wasser mit Anteilen von Tritium gerieten in den Kühlkreislauf. Nun muss das Leck gedichtet, frisches Kühlwasser eingefüllt und das alte, verseuchte Kühlwasser entsorgt werden. Stark verdünnt in die Aare. Martin Jermann, Stabschef im Paul-Scherrer-Institut.
Das ist in diesen Mengen kein Problem. Die Limite ist wesentlich höher als beispielsweise die Trinkwasserlimite. Die ist bei 1000 Becquerel pro Liter und wir leiten es ab mit nach der Mischung von 5 Becquerel pro Liter.
Man habe darum, außer auf dem Internet, nicht noch zusätzlich auf den Vorfall hinweisen wollen, um nicht unnötige Ängste zu schüren. Alles verdünnt, alles klar, innerhalb der erlaubten Limiten. SP-Nationalrat und Umweltpolitiker Rudi Rechsteiner protestiert dennoch.
Ich finde es sehr schlecht, weil Tritium im Körper aufgenommen wird, hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren. Das heißt, es wird im Körper gespeichert und unterscheidet sich eben von der kosmischen Strahlung, die immer geltend gemacht wird. Wir trinken in Basel Wasser aus dem Rhein und wenn in Würenlingen etwas abgeht, dann haben wir das in der Nahrung. Das ist ganz schlecht.
Mirjana Moser, stellvertretende Leiterin der Abteilung Strahlenschutz beim Bundesamt für Gesundheit, will dagegen nicht von einer zusätzlichen Belastung für die Bevölkerung sprechen.
Von einer Belastung in diesem Sinne kann man wirklich nicht reden, weil die Konzentrationen und die Menge von diesem radioaktiven Tritium in Wasser, die sind so klein, dass sie sich kaum unterscheiden von natürlicher Radioaktivität in diesen Gewässern.
Der Vorfall im Paul-Scherrer-Institut macht wieder einmal bewusst, dass viele Forschungs- und Industrieanlagen, Atomkraftwerke und Spitäler auch im Normalbetrieb radioaktive Stoffe an die Umwelt freisetzen. Diese künstliche Belastung nehme aber ab, sagt Mirjana Moser vom Bundesamt für Gesundheit.
Einerseits, weil die Vorschriften immer strenger wird und es wird immer besser aufgepasst. Und andererseits, zum Beispiel Tritium, der größte Teil der Abgabe kam von der Uhrenindustrie. Und in den letzten 10 Jahren hat diese Abgabe um einen Faktor 100 abgenommen, weil man auf der Herstellung von Leuchtfarben in der Uhrenindustrie immer mehr verzichtet.
Ein Anstieg gibt es bei der Medizin. Neue Diagnosemöglichkeiten wie etwa Computertomographen lassen die Strahlenbelastung im Einzelfall dagegen steigen.
Die Aktienkurse sind weltweit auf Talfahrt. An der größten Börse von allen, der New York Stock Exchange, verloren die wichtigsten Titel über Nacht fast 3% an Wert. Und heute früh gab es an den fernöstlichen Börsen ähnliche Verluste. Wenig überraschend werden jetzt auch an den europäischen Börsen rote Aktienkurse notiert. Der Index der wichtigsten Schweizer Titel, der Swiss Market Index, liegt zurzeit 2,6% unter dem Stand von gestern. Martin Stucki aus der DRS Wirtschaftsredaktion. Weshalb stoßen die Investoren ihre Aktien ab?
Weil viele von ihnen extrem nervös geworden sind und nicht wissen, was mit ihrem investierten Geld passiert. Deshalb gibt es diese relativ großen Ausschläge. Aber es gibt sie eben nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Vorgestern sind die Schweizer Aktien auch wieder auf einen Schlag 2,5% teurer geworden. Und im Wochenvergleich steht der Kursindex SMI der Schweizer Aktien nach einer Berg- und Talfahrt etwa 1% tiefer als letzten Freitag. Also am Schluss wenig dramatisch, aber nervös.
Was bestimmt denn jetzt das Geschehen an den Börsen?
Es ist die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Hypothekarkrediten in den USA. Weil dort die Zinsen so tief und die Kredite so billig waren, hatte die amerikanische Finanzindustrie in den letzten Jahren eine neue Geldmaschine entdeckt. Leute, die sich ein Haus kaufen wollten, aber eigentlich die finanziellen Mittel dazu nicht hatten. Und dieses Geschäft ist zu einer riesigen Blase geworden, mit Billionen von Dollar drin, die irgendwann mal platzen musste, als die Zinsen wieder stiegen und die Hypothekenschulder in Zahlungsschwierigkeiten gerieten. Das Hauptproblem ist, dass jetzt, da diese Pyramide zusammenbricht, auch traditionelle Banken und Anleger in den Strudel gerissen werden, weil die Hypothekengeber eben selbst mit Fremdkapital, mit Krediten arbeiten, die sie entweder von den Banken oder an der Börse erhielten. Und kein Wunder, sind die Aktien von Banken im gegenwärtigen Strudel diejenigen, die an der Börse am stärksten gebeutelt werden. Amerikanische, aber wegen der internationalen Verflechtung des ganzen Finanzsystems auch asiatische und europäische Banken.
Wir sprechen da von Verlusten von 1, 2 oder 3%. Wenn wir jetzt die Aktienkurse längerfristig anschauen, ist das überhaupt viel?
Diese 2 oder jetzt 2,5% sind nicht viel. Sie zeigen, dass eben auch immer wieder Käufer an der Börse sind, wenn die Kurse ein bisschen ins Schlittern geben. Also nicht nur Pessimisten am Markt, wie das Anfang des Jahrtausends war, als die Internetblase platzte und dann als die Terroranschläge auf die USA verübt wurden. Man darf auch nicht vergessen, dass die Börsen in den letzten 4 bis 5 Jahren fast immer nur gestiegen sind. Wenn Sie vor einem Jahr Schweizer Aktien gekauft haben, haben Sie im Schnitt immer noch etwa fast 10% Gewinn gemacht. Und wenn Sie das vor 3 Jahren getan haben, sind es über 60% Gewinn.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Martin Stucki. Im Bosnienkrieg kämpften arabische Söldner an der Seite der bosnischen Muslime. Nach dem Krieg, 1995, kamen dann hunderte strenggläubiger Missionare aus islamischen Golfländern nach Bosnien. Diese sogenannten Wahhabiten wollen den traditionell liberalen bosnischen Muslimen den rigiden Islam beibringen. Das führt zu Spannungen in Bosniens Bevölkerung. Weil der Verdacht besteht, unter den Missionaren und ehemaligen Söldnern seien auch Terroristen, wurden 400 von ihnen die bosnische Staatsbürgerschaft entzogen. Walter Müller.
Die El-Mujahedin-Einheit war im Bosnienkrieg wegen ihrer Schlagkraft gefürchtet. Die meisten arabischen Söldner kämpften auf Seite der Muslime gegen Kroaten und Serben. Insgesamt waren um die 800 Söldner im Einsatz. Mitgekämpft hat auch der heute 43-jährige Syrer Ayman Awad. Jetzt aber handelt er mit Honig. Damit kann er seine 4 Kinder und die bosnische Ehefrau knapp durchbringen. Nur etwa 20 bis 25 der ehemaligen arabischen Kämpfer seien noch in Bosnien und würden sich als Kleinhändler durchschlagen, sagt Ayman Awad, der heute in der zentralbosnischen Stadt Senica lebt. Sie hätten die bosnische Staatsbürgerschaft, hätten muslimische Bosnierinnen geheiratet und sich hier ein neues Leben aufgebaut. Wir sitzen im kühlen Wohnzimmer seines Hauses, das er letztes Jahr gebaut hat. Ein Rohbau, der Balkon noch ohne Geländer. Denn Ayman hatte die Arbeiten am Haus eingestellt, als klar wurde, dass eine Regierungskommission den ehemaligen arabischen Kämpfern und anderen islamischen Ausländern tatsächlich die Staatsbürgerschaft entziehen will. Im schlimmsten Fall würde das heißen, dass er nach nun 12 Jahren das Land verlassen müsste. Er habe 1995, nach Kriegsende, die Staatsbürgerschaft rechtmäßig erworben, betont er. Legalerweise könne ihm die Bürgerschaft nicht entzogen werden. Aber die Regierungskommission überprüfe nur zum Schein, ob das Einbürgerungsgesetz damals richtig angewendet worden sei. In Tat und Wahrheit wolle die Kommission die Staatsbürgerschaft so oder so gleich entziehen. Der untersetzte Familienvater mit langem Bart und kurzem Haar hat schon immer gefühlt, dass die Mujahedin in Bosnien nicht besonders willkommen sind. Denn nach dem Krieg sind hunderte arabische Missionare nach Bosnien gekommen. Diese verkünden aggressiv die fundamentalistische Version des sunnitischen Islam in Saudi-Arabien. In Bosnien werden sie Wahhabiten genannt. Die Wahhabiten gehen davon aus, dass es nur einen richtigen Islam gibt. Liberale bosnische Muslime bezeichnen den Wahhabismus spöttisch als Beduinenreligion, die im westlich orientierten Bosnien nichts zu suchen habe. Andererseits aber waren die Missionare durchaus erfolgreich und fanden viele neue Anhänger. Er sei kein Wahhabi, betont Ayman Awad. Alle Ausländer arabisch-asiatischer Abstammung hätten nun die Etikette Wahhabi angehängt bekommen. Er aber sei gegen die Wahhabi, sagt Ayman. Die Regierungskommission macht da offensichtlich keinen großen Unterschied. Denn die Wahhabi stehen weltweit im Verdacht, mit dem Al-Qaida-Terror in Verbindung zu stehen. Also möchte man die Wahhabi via Entzug der Staatsbürgerschaft nun loswerden. Zur Gegenwehr hat Ayman Awad eine Selbsthilfegruppe der von der Ausschaffung bedrohten Ausländer gegründet. Bei der Frage aber, was er tun werde, seufzt er tief. Er werde sich mit allen rechtlichen Mitteln dafür wehren, seine bosnische Staatsbürgerschaft behalten zu können. Sollte er aber ausgeschafft werden, geschehe ihm eine riesige Ungerechtigkeit. Ayman Awad rechnet mit einem Entscheid der Regierungskommission bis in 2 Monaten.
Für Liebhaber klassischer Musik ist heute ein Freudentag, der Auftakt zum Lucerne Festival. 5 Wochen lang treten berühmte Dirigenten, Starsolistinnen und große Sinfonieorchester aus der ganzen Welt im KKL auf. Luzern hat seit 5 Jahren etwas Einmaliges, ein eigenes Festivalorchester mit vielen weltbekannten Musikern, die sonst solo auftreten und die fürs Lucerne Festival ihre solistischen Ambitionen hinten anstellen. DRS2 Musikredaktorin Lisotte Frey.
Ein Orchester mit prominenten Solistinnen und Solisten an den ersten Pulten, das ist eine brillante Idee und gut vermarktbar dazu. Der Luzerner Festivalintendant Michael Häfliger hat eben neben Musik auch Kulturmanagement studiert. Und für ihn ist wichtig,
dass etwas einmalig in Luzern ist und nicht 2- oder 3-malig allenfalls, dass wir dieses Festivalorchester gründen. Ich bin überzeugt, wir werden in der Zukunft einiges entwickeln können.
Was Häfliger vor 5 Jahren sagte, ist eingetroffen. Vom ersten Konzert an war das Lucerne Festival Orchestra ein Erfolg. Alle wollten mitmachen, zum Beispiel der Schweizer Emmanuel Bahü, Soloflötist der Berliner Philharmoniker.
Das muss ich als Schweizer Musiker sowieso mitmachen im Festivalorchester hier in Luzern und wollte unbedingt dabei sein.
Das wollte auch die berühmte russische Cellistin Natalia Gutmann.
Das hat so wunderbar geklungen, die Musik mit Freunden und jungen Leuten. Ich habe sofort gesagt, ich möchte auch.
Diese Stars wie ein Magnet angezogen hat der Dirigent Claudio Abbado. Er ist nicht nur ein Klassikprominenter mit vielen weiblichen Fans, er hat auch andere Qualitäten.
Dieser Geist im Orchester gefällt mir sehr. Alle lieben Claudio. Keine Distanz mit Dirigent.
Und der Konzertmeister, der erste Geiger Kolja Blacher.
Die Stimmung ist so, als hätte man es mit 16-, 17-, 18-Jährigen zu tun, für die das die heiße erste Liebe ist.
Das Listen. Now. Ja? So this echo.
Da probte also Claudio Abbado mit seinem Dreamteam. Diese Arbeit, sagt er, war und ist die beste Medizin für ihn, der vor dem Start 2003 schwer an Krebs erkrankt war.
L'ho detto ai musicisti, siete la migliore medicina per me. Cioè il fare musica con voi mi ha ricreato. Si senta anche per me una nuova vita.
Ein neues Leben bedeutet für Abbado dieses Orchester. Und was ist neu für einen Solisten, wenn er plötzlich zum Teamworker wird?
Ich musste zum Beispiel eine erste Geigengruppe aus dem Boden stampfen. Das ist sehr spannend. Man hat im Prinzip 19 sehr gute Spieler und man muss da eine Sache draus machen.
Das für mich war am Anfang ganz schwer.
Es gibt ganz andere Herausforderungen im Orchester. Man muss falsch zusammenspielen oder richtig zusammenspielen, aber Hauptsache zusammen. Und das funktioniert nur, wenn man sehr vertraut ist oder wenn man richtig zuhört beim Spielen und auch nachgibt. Wenn man solo spielt, man hat die künstlerische Verantwortung, man soll nicht nachgeben. Man ist dann gewohnt zu führen und nicht zu folgen.
Ein Solist als Orchestermusiker kann sich nicht profilieren. Er soll sich zurücknehmen, zuhören, sich einfügen und keine Extratouren machen. Dafür spielt er mit einem Ausnahmedirigenten auf höchstem Niveau und genießt statt Jet Set Live familiäre Atmosphäre während 2 Wochen am gleichen Ort. Es gibt also einige Gründe, dabei zu sein im Lucerne Festival Orchestra.
Lislot Frey.